ARD.
Hallo Michael, du hast dir doch bestimmt angeschaut oder angehört eher, wie sich Elon Musk und die AfD-Kanzlerkandidatin, so nennt sie sich ja, Alice Weidel auf X, gegenseitig immer wieder Recht gegeben haben und einen netten Abend gemeinsam hatten.
Ja, ich habe es mir angehört, allerdings nur 20 Minuten, weil es war dann ab einem gewissen Punkt dann doch einfach unerträglich, weil man muss ja auch sagen, es waren ja auch wieder die üblichen Halbwahrheiten, Falschinformationen, die da auch zum Teil gegeben wurden. Und als Alice Weidel dann von Hitler als Kommunist sprach, bin ich dann ausgestiegen. Aber ich fand es dann doch auf der anderen Seite interessant, wie Elon Musk so spricht, also ihn auch mal ein bisschen länger sprechen zu hören. Das fand ich interessant, aber wie gesagt, nach 20 Minuten bin ich dann wirklich ausgestiegen.
Ja, ich habe mir das natürlich alles mal so aus zweiter Hand in den Agenturmeldungen angeschaut, was da so alles gelaufen ist. Und ich muss sagen, die Quote, wenn man überhaupt von Quote reden kann, das Gespräch war ja auf Englisch und auf diesem Kanal X, bei dem ja nun auch nicht jeder sofort Mitglied ist und den nutzen kann, war in Deutschland gerade mal so ungefähr 200.000. Da hat ja jede fünfte Wiederholung einer Inspektor Barnaby-Folge auf ZDF Neo mehr Publikum.
Absolut. Also das sind wahrscheinlich dann auch AfD-Wähler oder Fans auch gewesen. Also eine große Quote hatte das jetzt nicht, ne? Aber das Thema hat ja noch einen anderen Aspekt, deswegen reden wir heute drüber.
Ich fand allerdings sehr interessant, bevor wir auf den Aspekt kommen, den du jetzt schon so herrlich angetextet hast, dass es noch eine andere Meldung zu Elon Musk gab. Nämlich, und das zeigt, der Mann ist wirklich in aller Munde, in Deutschland gab es 2024 mehr offiziell registrierte UFO-Sichtungen denn je. Und jetzt rate mal, wer dafür verantwortlich ist.
Ich ahne schon, wer es war.
Ja, ja, Starlink-Sichtungen waren das nämlich. Und wem gehört das? Elon Musk. Also wirklich ein Hans Dampf in allen Gassen und am Himmel auch. Aber natürlich, du wolltest auf was ganz anderes zu sprechen kommen, nämlich auf den Gastkommentar, wenn man das so nennen kann, von Elon Musk Ende des vergangenen Jahres in der Welt am Sonntag, wo er das, was er ja nun auch im Gespräch gemacht hat mit Alice Weidel, auch schon schriftlich niedergelegt hat, nämlich seine klare Wahlempfehlung für die AfD bei der anstehenden Bundestagswahl, was sogar dazu geführt hat, dass die Chefin des Meinungsressorts gekündigt hat. Eine andere Edelfeder hat auch hingeworfen. Also man kann sich schon so ein bisschen fragen, was geht da vor eigentlich? Und das ist das Thema, das uns beschäftigen soll. Und deshalb fragen wir, neues Geschäftsmodell vielleicht sogar, Springer, Musk und die AfD. Mein Name ist Thomas Biemisdörfer.
Und ich bin Michael Mayer. Also in der Tat denke ich, dass das Thema eines ist mit vielen spannenden Facetten und verschiedenen Ebenen. Und eingeladen haben wir deshalb Steffen Grimberg. Er ist Chef der Medienredaktion bei der Nachrichtenagentur KNA und ein guter und genauer Beobachter der Szene und ist jetzt im Studio. Hallo Steffen Grimberg.
Hallo.
Haben Sie Musk-Weidel sich ganz angetan?
Ich habe die vollen 75 Minuten durchgehalten, kann aber den Tenor, den Michael Mayer gerade hier schon verkündet hat, nur unterschreiben. Das war über weite Strecken absurd und ja, eigentlich auch das, was zu erwarten war.
Aber jetzt wollen wir kurz den Schwenk machen zum eigentlichen Thema, weil vor zwei Wochen ist ja dieser Gastkommentar in der Welt am Sonntag erschienen von Elon Musk, wo er zur Wahl der AfD aufgerufen hat. Also er hat ja sogar geschrieben, nur die AfD kann Deutschland retten. Also noch dramatischer geht's ja kaum. Erstmal ganz allgemein gefragt, was halten Sie denn von dem Kommentar?
Ja, der Kommentar war ein unglaublich dünnes Brettchen sozusagen. Es gab ja jetzt auch die Spekulation, ist er von KI geschrieben worden oder von sonst wem, was ehrlich gesagt für mich nicht wirklich ein springender Punkt wäre. Musk hat einfach nur in mehr oder weniger Wiederholungsfloskeln gesagt, Deutschland geht es schlecht und die AfD muss retten und nur die AfD kann retten, Ende der Durchsage.
Mich interessiert bei der ganzen Sache ja vielmehr die Frage, warum macht Springer sowas eigentlich? Ich denke einfach, dass die versuchen wollen, damit Geld zu verdienen.
Zumindest auch Aufmerksamkeit zu erlangen. Und das haben sie ja geschafft. Ich meine, wir reden jetzt seit zwei Wochen darüber, auch weil Musk natürlich immer wieder dem ganzen Affen Zucker gibt, indem er eben woanders auch auftritt, Bundeskanzler, Bundespräsidenten beleidigt und so weiter und so fort. Das Ganze perpetuiert sich sozusagen und die Welt ist mittendrin. Soll ja, die Kollegen von Medieninsider haben das mal recherchiert, dadurch auch ein paar hübsche Digitalabos mehr bekommen haben. Also von daher, dass da durchaus mit Kasse gemacht wird, ist absolut richtig. Und darum geht es ja auch Musk bei allem, was er tut. Das darf man nicht vergessen. Also wir reden hier von Unternehmern, mit Unternehmern, über Unternehmer.
Zu lesen war ja auch, dass der Text auf Bestreben eines Aufsichtsratsmitglieds bei Springer in die Zeitung gekommen ist. Womöglich oder wahrscheinlich auch auf Hinweis von Springer-Chef Döpfner selbst. Also Döpfner hatte ja Elon Musk vor Monaten, ich weiß nicht genau wann es war, aber mal so einen Wirtschaftspreis da überreicht. Also ist denn diese, ich sag jetzt mal, persönliche Nähe mancher Mitglieder des Springer Verlags da vielleicht auch eine Erklärung, warum der Kommentar in die Zeitung gekommen ist?
Das würde ich jetzt nicht ausschließen. Ich glaube allerdings, so wie ich Matthias Döpfner wahrnehme, ist der, glaube ich, über Musk im Moment nicht mehr so entzückt. Diese Freundschaft, er hat damals ja auch Musk geraten, Twitter zu kaufen, also das, was heute X ist, und sich da sogar als Berater angeboten. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob er das jetzt weitermachen würde, denn dazu irrlichtert Musk einfach zu sehr. Springer hat ja nun große Ambitionen in den USA. Ich glaube, das ist so ähnlich, wie wir es eben auch bei Jeff Bezos und anderen Magnaten sehen, die sich jetzt an Trump ranschmeißen und seine Administration. Man will sich da quasi alle Chancen offen halten, aber gleichzeitig eben auch die nötigen Abstände halten, damit man da nicht plötzlich Nachteile dadurch hätte. Also ich glaube, Springer ist da im Moment so ein bisschen auch intern, nehme ich das wahr, in so einer Diskussion zerschlissen. Klar kann man sagen, so ein Kommentar, das ist Meinungsfreiheit, das kann man machen. Man muss sich aber gleichzeitig fragen, ihr habt ja gerade schon völlig zu Recht darauf hingewiesen, dieses Gespräch Weidel-Musk hatte jetzt nicht irgendwie dieses Millionenpublikum in aller Welt, sondern war eher eine kleine, bescheidene Angelegenheit. Warum wertet man einen Unternehmer wie Musk derartig auf? Was hat er eigentlich in der deutschen Innenpolitik zu suchen? Gar nichts.
Ja, man hätte ihn aber auch geflissentlich ignorieren können. Also irgendwie ist das Ganze ja jetzt natürlich auch eine hausgemachte Geschichte. Auch wir alle reden darüber. Man hätte es ja auch ein bisschen niedriger hängen können eigentlich, oder?
Na, absolut. Ich glaube, das ist auch das, wo wir uns dran gewöhnen müssen. Das ist dieses berühmte Stöckchen, was hingehalten wird, und unser Reflex, gerade wenn dann eben noch entsprechende Tabubrüche kommen, also wie Musk beispielsweise den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier einen Tyrannen nennt und sagt, er solle sich schämen, so ungefähr. Da müssen wir, glaube ich, gelassener werden. Das aushalten und sagen, das ist leider der schlimme neue Stil. Wenn wir da aber jedes Mal anfangen, mild hysterisch den Untergang des Abendlandes zu erklären, nein, 80% der Deutschen wählen nicht AfD. Dieses Land steht nicht vor dem Abgrund, ganz egal, was uns AfD und Konsorten und meinetwegen auch Elon Musk jeden Tag einreden wollen.
Aber spannend ist ja schon, lass uns darüber mal reden, dass sich ja möglicherweise vielleicht bei Springer publizistisch ein bisschen was verändert. Also Springer hatte ja immer dieses journalistische Ethos oder dieses verlegerische Ethos, abgegrenzt zu sein zu den Extremen. Also konkret jetzt Linkspartei oder auch AfD. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal so manche Kommentatoren und Kommentatorinnen bei der Welt, also wie Henrik M. Broder oder Anna Schneider, das ist so eine österreichische Kollegin, denkt, also Broder ließ sich zum Beispiel 2019 mal auf einer Party mit Alice Weidel ablichten. Ist ja nicht illegal, aber ist vielleicht doch so ein kleiner Hinweis darauf, dass man so wenig Ängste hat wie vor zu viel Nähe. Also da habe ich mich dann gefragt, ist da gerade so eine publizistische Veränderung bei Springer im Gange oder ist das zu groß gegriffen jetzt?
Würde ich im Moment ehrlich gesagt noch nicht sagen. Die Welt hat ja immer damit kokettiert. Broder schreibt ja schon gefühlt Jahrhunderte für den Laden. Und sie hatten dann zwischendurch ja auch mal Wolf Biermann, bis der ihnen nicht mehr passte, als Kolumnisten von der anderen Seite. Ich glaube, da sehen wir im Moment eher so diesen alten Reflex. Und ich glaube sogar, dass bei der Welt gerade, das zeigt ja auch hier die Rücktritte, die ihr genannt habt, dass die da selber nicht so ganz genau wussten, vielleicht sogar, was sie sich da einbrocken ließen durch diesen Kommentar von Musk. Also ich sehe da im Moment jedenfalls noch nichts. Die Welt war einfach oder ist einfach immer schon bereiter gewesen als andere Medien, den Stimmen vom rechten Rand auch eine Plattform zu geben. Das kann man kritisieren. Ich würde sagen, weiß ich nicht. Verlag ist ja heutzutage weiterhin weltanschaulich sozusagen unterwegs. Deswegen sind Zeitungen ja auch diese berühmten Tendenzbetriebe, wo also meinetwegen ein Inhaber, ein Verleger vorgeben kann, in welche Richtung man marschiert. Das geht bei uns ja in Deutschland meistens nicht so weit wie in den USA oder Großbritannien, wo es die berühmten Endorsements, also die ganz klaren Wahlempfehlungen des Blattes selber gibt oder des Mediums selber gibt. Hier machen das dann halt einzelne Autorinnen und Autoren. Also, dass die Welt jetzt sich sozusagen der AfD in die Arme wirft, also so bescheuert ist Springer auch nicht. Denn die wissen ziemlich genau, dass man damit dann auch kein Geld verdient.
Naja, von Döpfner gibt es ja auch diesen berühmten Satz, please stärke die FDP. Ne? Also Döpfner ist ja dann offenbar eher so in Richtung FDP unterwegs.
Ja, wahrscheinlich durchaus im libertären Rand. Ich meine, da werden wir sicherlich auch wirtschaftlich noch ein paar ganz interessante Sachen erleben, denn sein klares Ziel ist ja, in den USA zu wachsen. Und wenn wir jetzt sehen, dass sie hier in Deutschland auch mit Politico, dem eben aus den USA importierten Modell, das es ja jetzt eben auch erstmals auf Deutsch gibt, seit Februar letzten Jahres, und der Welt, die dann eben auch noch mit Business Insider eine Großredaktion werden soll. Da bin ich eben mal sehr gespannt, wo da die Reise hingeht.
Stichwort wirtschaftliche Interessen, genau das. Der Verlag hat wirtschaftliche Interessen. Natürlich sind 20% AfD-Wähler auch 20% potenzielle Weltkäufer. Und andererseits, das ist ja schon angesprochen worden, gibt es Interessen von Springer in den USA. Da schadet es ja nichts, mit einem Intimus von Donald Trump jetzt in einer etwas vielleicht besseren Beziehung zu stehen. Gleichzeitig ist natürlich auch Musk ziemlich stark wirtschaftlich in Deutschland engagiert. Das heißt also, da gibt es schon durchaus Interessen.
Na, absolut. Und auch in Deutschland ist es ja so ähnlich wie in den USA. Und das muss man sich, glaube ich, klar machen. Diese ganzen Tech-Unternehmer und vor allen Dingen Musk, die jetzt alle so sagen, der Staat soll sich aus allem raushalten, wir machen das selber. Die müssten eigentlich zugeben, dass sie zumindest ganz am Anfang von massiver staatlicher Unterstützung profitiert haben. Und auch Musks Raumfahrtprogramm und so weiter wäre also durch massive Geldströme der US-Regierung überhaupt nicht da, wo es heute ist. Der müsste sofort zumachen. Will sagen, also auch da wird gelogen, bis sich die Balken biegen.
Aber jetzt vielleicht den Horizont noch mal so ein kleines bisschen erweitern. Ich bin jetzt, weil Sie gesagt haben, dass man jetzt nicht so Weltuntergangsszenarien sich ausdenken sollte, das stimmt natürlich, aber trotzdem die Frage, diese Woche hat ja Mark Zuckerberg, der Chef von Meta, also der Mutterfirma von Facebook und Instagram, angekündigt, den Faktencheck abzuschaffen. Das ging ja auch durch die Medien. Wenn man jetzt noch X dazu nimmt, also werden sich deutsche oder nicht nur deutsche Nutzer, aber auch deutsche Nutzer, Nutzerinnen da verstärkt so an rechtspopulistische oder vielleicht sogar rechtsextreme Positionen im Netz gewöhnen müssen?
Ich weiß nicht, ob sie sich daran gewöhnen müssen. Das hielte ich für nicht so günstig, um nicht zu sagen fatal. Wir müssen aber eben wahrnehmen, die sind da. Und dieser Schritt von Zuckerberg, das ist eben das ganz typische libertäre Wirtschaftsdenken. Wir wollen hier am liebsten unsere Monopole und wir wollen, dass uns da keiner reinquatscht. Und dann hat die USA eben über ihr First Amendment noch ein etwas anderes Verhältnis zu so einer Art absoluten Meinungsfreiheit. Da bin ich eigentlich dann sehr froh, dass wir hier in Europa ein anderes Modell haben und die EU und auch Deutschland. Medienregulierer haben ja schon angekündigt, dass sie also sehr robust darauf drängen werden, dass die hiesigen Gesetze eingehalten werden. Und danach könnte zum Beispiel Meta bei seinen Plattformen wie Instagram und Facebook und so weiter diese externen Faktenchecks, die es heute gibt, nicht mal eben abblasen. Dann würden sie eben gegen geltendes Recht, genauer gesagt hier den neuen Digital Services Act der EU verstoßen. Und dann würden sie auch empfindlich regresspflichtig werden. Und so wird man sie auch nur kriegen. Da geht es dann ums Eingemachte und ihre unternehmerischen Interessen. Und da sind sie dann ja auch sensibel.
In einem Gastbeitrag in der Welt hat der Oberbürgermeister von Tübingen, der ist enfant terrible der Grünen, jetzt kein Grünen-Mitglied mehr, Boris Palmer, argumentiert. Ich zitiere mal fast wörtlich: Eine pointierte Meinung sei noch keine Gefahr für die Demokratie. Also da geht ja doch ein bisschen auch so die Diskussion los. Nein, los nicht, die haben wir ja schon immer latent, dass wir, sagen wir mal, ein bisschen Angst vor zu viel Meinungsfreiheit hätten in Deutschland.
Ja, aber das, glaube ich, ist auch jetzt wieder überrissen bzw. übertreibt das Ganze. Wir sind vielleicht tatsächlich nicht mehr so daran gewöhnt, uns mit radikalen Meinungen auseinanderzusetzen und denen dann eben aber auch, ich sag mal, grober Klotz unter grobe Keil, dann auch was Entsprechendes entgegenzusetzen. Insoweit ist ja nochmal ganz interessant, die Welt sagt ja auch, wir haben ja Herrn Musk da nicht ganz alleine die Bühne gegeben. Es gab ja den Gegenkommentar sozusagen des neuen Weltchefredakteurs Jan-Philipp Burgard. Er hat ja sozusagen sinngemäß geschrieben, Musk hat mit allem Recht, nur dass die AfD die Lösung ist, stimmt nicht. Die AfD ist gefährlich, da gehe ich mit. Dass Herr Musk aber jetzt unbedingt das größte unternehmerische Genie dieses Planeten ist, da würde ich dann auch mal 3 Fragezeichen dran machen.
Mhm. Es ist ja auch interessant, dass sich ja so ein bisschen so eine Diskursverschiebung ja ergibt, also durch die Social-Media-Kanäle sowieso. Erleben wir da gerade auch medial so eine Diskursverschiebung, wo bestimmte Positionen, die früher eher am Randbereich jetzt irgendwie zu finden waren, jetzt so ein bisschen eher so in die Mitte wandern. Wie sehen Sie das?
Na, ich glaube nicht, dass die in die Mitte wandern, aber sie werden eben wahrnehmbarer, alleine weil es eben durchs Netz und die Digitalisierung viel einfacher ist, dass sich da jeder quasi selber zum Sender oder Medium machen kann. Und da kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt, der mir jedenfalls extrem wichtig ist. Da müssen wir uns als dieses neue englische Wort ist ja Legacy Media, also so diese etablierten alten Medien, selber an die Nase fassen und sagen, Moment mal, die wären alle nicht so groß, wenn wir uns nicht so drüber aufregen würden. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir müssen uns echt genau angucken, welche Stöckchen uns da hingehalten werden und über welche wir drüber springen, weil wir sagen, ja, das ist wirklich so wichtig, und welche wir denen aus der Hand nehmen und dann überm Knie zerbrechen und sagen, so brauchst du gar nicht anzufangen.
Hat man jetzt bei Trump und Grönland auch wieder gesehen, ne? So, also
Wahnsinn, Wahnsinn. Ich meine, gut, das ist auch wiederum so skurril, da verstehe ich das ja noch. Aber wenn wir quasi bei jeder hyperventilierten Meinung aus irgendeiner AfD-Kehle dann gleich, wie gesagt, daraus das ganz, ganz große Ding drehen, dann müssen wir uns zumindest klar machen, das macht deren Arbeit quasi gleich mit und macht deren Erfolg, also deren Wahrnehmbarkeit nur größer. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, mit denen darfst du nicht reden und so weiter. Überhaupt kein Thema. Aber wir müssen nicht quasi nur, weil die irgendwie klingeln, dann wie der pavlovsche Hund geifern und, wie gesagt, den Untergang des Abendlandes hervorschreien.
Ist das Ganze nicht vielleicht von Springer auch ein Versuch? Ich habe es ja schon angedeutet, dass ich das so ein bisschen für meine Arbeitsthese halte, einfach alte oder auch neue Kundschaft aus den sozialen Medien zu gewinnen. Ex-Kollege Julian Reichelt macht ja mit seinem Portal news.de gerade vor, dass man mit ja eher der konservativen bis rechten Position auch ziemlich viele Klicks generieren kann im deutschsprachigen Netz.
Ja, natürlich. Und vor allem auch, ich meine mal ganz ehrlich, welche Rolle spielt die Welt, spielen vielleicht sowieso alle großen überregionalen Zeitungen im Moment noch sozusagen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung? Und wenn man jetzt 2 Wochen lang sozusagen durch diese Maskfestspiele in aller Munde ist und in allen anderen Medien rauf und runter rezitiert wird, dann ist das natürlich zumindest erstmal ein irrer Werbeeffekt. Ob dann da ganz viel von hängen bleibt, gut, das wird man abwarten müssen. Da muss man sich dann wahrscheinlich in einem halben Jahr nochmal die digital und sonstigen Abozahlen bei Welt und Co. angucken.
Ja, aber interessant ist ja auch, also gut, das ist eine ganz banale Feststellung, dass der Springer Verlag natürlich auch einmal mehr jetzt in so einem Umbruchphase ist, ne? Also wie viele andere Verlage ja auch. Wenn man sich jetzt mal so überlegt, so, also wohin da die Reise geht, haben Sie da eine These? Also wo steht der Verlag in ein paar Jahren jetzt so publizistisch, ökonomisch? Also die Glaskugel ist ja immer schwierig, aber trotzdem.
Total. Vor allen Dingen ist es ja de facto nicht mehr der Springer Verlag, sondern es ist ja de facto der Döpfner Verlag. Also Matthias Döpfner hat ja dadurch, dass die Verlags-Grand Dame Friede Springer ihm eben auch ihre Stimmrechte schon übertragen hat, de facto mehr oder weniger die alleinige Macht in dem Laden, nachdem die amerikanischen Investoren jetzt raus sind und mit der einen Hälfte des Konzerns, also dem Classified-Geschäft, den Immobilienbörsen, im Internet und so weiter, ihr eigenes Ding machen und Springer jetzt eben wieder ganz publizistisch Medienhaus ist, reines Medienhaus ist. Ich glaube tatsächlich, dass Matthias Döpfner mit seiner Ankündigung, in den USA massiv wachsen zu wollen, einerseits vermutlich richtig liegt, denn hier in Deutschland ist mit Wachsen nicht mehr so wahnsinnig viel, jedenfalls nicht mit dem, was er hat an Medien. Und ich glaube auch, weiß ich nicht so genau, vielleicht ist ihm Deutschland da auch ein bisschen zu klein. Er möchte da gerne mitmischen und da kommt natürlich dann wieder so eine Parallele, dann nimmt man natürlich so einen Musk gerne in Kauf, beziehungsweise dankbar in Kauf, wenn der einem dann hüben und drüben des Atlantiks die entsprechende Aufmerksamkeit beschert.
Um das Ganze mal zusammenzufassen, ich habe es jetzt so ein bisschen für mich so verstanden, man widerspreche mir aufs Heftigste. Es geht also um Geld, es geht um wirtschaftliche Interessen, Klammer auf, ach, erzähl mir was Neues, Klammer zu. Man sollte nicht über jedes Stöckchen hüpfen, das einem publizistisch hingehalten wird. Und ja, man, und da bin ich ganz bei Michael, man sollte es beobachten.
Steffen Grimmack, Leiter des KNA Mediendienstes. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Gerne.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.